In wenigen Wochen wird das Bundesverfassungsgericht über das neue Asylrecht entscheiden, welches im Mai 1993 vom Bundestag beschlossen wurde. 5 Flüchtlinge klagten vor dem Bundesverfassungsgericht, welches Ende November, Anfang Dezember 1995 4 Tage lang über den Artikel 16a verhandelte. Das Bundesverfassungsgericht soll prüfen, ob die Regelung der sogenannten sicheren Drittstaaten, der sicheren Herkunftsländer und die Flughafenregelung den Grundsätzen der Verfassung entsprechen. Es soll auch entschieden werden, wie eine politische Verfolgung von einer Verfolgung im Bürgerkrieg abgegrenzt werden kann. Eine grundlegende Ablehnung der deutschen Asylgesetzgebung, die Forderung für Flüchtlinge wieder die gleichen Rechtsstaatsprinzipien wie für Deutsche einzuführen, ist nicht zu erwarten. Der folgende Beitrag gibt einen Überblick über die Geschichte des deutschen Asylrechts der letzten 5 Jahre und geht insbesondere auf die Drittstaatenregelung und das Flughafenverfahren ein. In ihm kommen zu Wort Angelika vom Freundeskreis Asyl in Karlsruhe sowie Heiko Kaufmann von Pro Asyl. Es ist ein Beitrag, den wir vom Freien Radio Querfunk aus Karlsruhe übernommen haben und der dort erstmals am 5. Dezember ausgestrahlt wurde.
Vergangene Woche fand vom Bundesverfassungsgericht eine Anhörung zum seit 1993 geltenden eingeschränkten Asylrecht statt. Insbesondere zur Flughafenregelung und zur Drittstaatenregelung wurden Gutachterinnen und Flüchtlingsorganisationen angehört. Ein weiterer Anhörungstag soll am 5. Dezember erneut zur Flughafenregelung stattfinden. Die Anhörung vom Bundesverfassungsgericht ist Anlass für einen Rückblick auf das Asylrecht vor und nach dessen faktischer Abschaffung 1993. Während des Dritten Reiches fanden 800.000 Deutsche Zuflucht in anderen Ländern. Noch wesentlich mehr hätten dem Faschismus entgehen können, wenn die angrenzenden Länder Flüchtlinge nicht so hart nach Brauchbarkeit sortiert hätten. Aus dieser Tatsache schienen die späteren Verfassungsmütter und Väter gelernt zu haben. Das deutsche Asylrecht wurde sehr offen formuliert. Politisch Verfolgte genießen Asylrecht, lautete der Artikel 16 des Grundgesetzes. Und nicht umsonst war das Asylrecht eines der ersten 19 Artikel im Grundgesetz, die in ihrem Wesensgehalt nicht angetastet werden dürfen. Doch was wir den Kommentaren zum Kriegsende vor 50 Jahren oder der Diskussion zum Bundeswehreinsätze in aller Welt entnehmen können, ist offensichtlich: 50 Jahre nach dem Ende des Naziregimes und 50 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs will Deutschland nichts mehr von den Lehren aus seiner Vergangenheit wissen. Und so wurde Anfang der 90er Jahre von CDU/CSU eine beispiellose Hetzkampagne gegen Asylbewerberinnen und Ausländerinnen losgetreten. Mit immer neuen Wortschöpfungen wie Asylbetrug, Asylantenflut, Flüchtlingsstrom und Ausländerkriminalität versuchten CDU und CSU massiv, die SPD unter Zugzwang zu setzen. Ihr Ziel? Die Abschaffung oder Änderung des Asylrechts. Flüchtlinge wurden verantwortlich gemacht für die selbstproduzierte Arbeitslosigkeit und Wohnungsnot. Mit "Das Boot ist voll" Parolen versuchten CDU und CSU, Wählerinnen am rechten Rand zu gewinnen. Mit einem Erfolg. Gewalttaten gegen Ausländerinnen, Behinderte, Jüdinnen und Linke nahmen rapide zu. Dies nutzte die Regierung wiederum geschickt aus. Anstatt angesichts der Morde in Dresden, Mölln, Solingen und vielen weiteren Städten ihre ausländerfeindlichen Kampagnen einzustellen, taten die Unionsparteien das Gegenteil. Die rechtsradikalen Morde und Pogrome seien Resultat eines zu liberalen Asylrechts. Die Akzeptanz der Deutschen gegenüber Ausländerinnen sei erschöpft. Nun müsse dem eiligst erfundenen Asylbetrug ein Ende bereitet werden. Mit dem Thema Asyl wurde hemmungslos Wahlkampf betrieben. Im September 1991 schickte der damalige CDU-Generalsekretär und heutige Kriegsminister Volker Rühe kurz vor den Wahlen in Bremen und Niedersachsen eine Aufforderung an alle CDU-Landes-, Stadt- und Kreisverbände, die Asylpolitik zum Wahlkampfthema zu machen. In Rühes Schreiben fanden sich Entwürfe für Resolutionen, Anträge, Anfragen und Presseerklärungen zum Thema Asylpolitik. Ein Zitat aus einer der Musteranfragen: Sind Asylbewerber in Hotels oder Pensionen untergebracht worden? Wenn ja, wie hoch sind die monatlichen Kosten für Unterbringung und Versorgung der Asylbewerber? Weiter geht es in ähnlichem Ton. Sind in der Gemeinde Fälle bekannt geworden, in denen es seitens der einheimischen Bevölkerung zu Klagen oder Beschwerden über Asylbewerber gekommen ist? So einige Zitate aus Volker Rühes Rundschreiben von 1991. Mit solchen Kampagnen wurde in Deutschland Stimmung gemacht gegen Flüchtlinge. Die Medien spielten mit. Wurde im Heute-Journal über Flüchtlinge berichtet, so wurden sich durch Abspeckgitter wälzende Flüchtlingsmassen eingeblendet. Fraglos übernahmen Presse und Rundfunk die neuen Wortschöpfungen von der Asylantenflut und der Flüchtlingswelle, die nach Deutschland hineinschwappt. All dies Begriffe, die bei unkritischem Zuhören subtile Angst vorm Überschwemmtwerden oder Überfremdetwerden wachrufen. Mit der immer wiederkehrenden Beschwörung, Deutschland sei kein Einwanderungsland, und den Geschichten vom Wirtschaftsflüchtling, der am deutschen Wohlstand schmarotzen wolle, war bald ein gesellschaftlicher Konsens hergestellt, der es erlaubte, das Asylrecht, immerhin eines der Grundrechte, ohne Verluste abzuschaffen. Die SPD trug in jenen Tagen ihren wohl einzigen Exilanten zu Grabe, Willy Brandt. Und mit ihm beerdigte die SPD ihre lästige Pflicht zum Widerstand gegen die Grundgesetzänderung. Die für eine Grundgesetzänderung nötige Zweidrittelmehrheit im Bundestag war mit dem Einschwenken der SPD komplett. Dass die FDP mitdemontierte, muss wohl nicht extra erwähnt werden. Am 6. Dezember 1992 war der sogenannte Asylkompromiss der Parteien CDU, CSU, SPD und FDP vollbracht. In seinem Vorwort heißt es zynisch: Die Fraktionen stimmen überein, dass die Zuwanderung nach Deutschland begrenzt und gesteuert werden muss, sowie der Missbrauch des Asylrechts verhindert und der Schutz tatsächlich politisch Verfolgter gewährleistet werden müssen. Damit soll zugleich ein versöhnendes Signal gesetzt werden, denn Deutschland ist ein weltoffenes, tolerantes Land und das soll so bleiben. Einer Prüfung durch das Bundesverfassungsgericht hielt der Asylkompromiss damals noch stand. Zum Inhalt des Asylkompromisses führte ich ein Interview mit Angelika vom Freundeskreis Asyl in Karlsruhe.
Bisher stand ja im Grundgesetz ganz lapidar, politisch Verfolgte genießen Asylrecht. Das steht jetzt immer noch drin, es gibt aber im Folgenden eine Einschränkung, die diesen Satz eigentlich fast schon wieder zurücknimmt. Und zwar wird es eingeschränkt für alle Flüchtlinge, die über einen sogenannten sicheren Drittstaat nach Deutschland kommen. Und es wird eingeschränkt für Flüchtlinge, die aus sogenannten sicheren Herkunftsländern kommen. Sie müssen ein Schnellverfahren durchlaufen, in dem schon von vornherein eigentlich das Vorurteil besteht, dass sie nicht politisch verfolgt sind.
Und was hat das mit der Drittstaatenregelung genau auf sich?
Es ist so, dass zum einen per Verfassung, nämlich das steht wirklich jetzt im Grundgesetz drin, sämtliche Länder der Europäischen Gemeinschaft als sichere Drittstaaten anerkannt sind. Das heißt, Flüchtlinge, die über einen dieser Staaten gekommen sind, können in Deutschland sich nicht mehr auf das Asylrecht berufen, sondern werden, wenn das durch Rückübernahmeabkommen möglich ist, in diese sogenannten sicheren Drittstaaten zurückgeschickt, weil sie ja die Möglichkeit gehabt hätten, dort um Asyl nachzusuchen. Per Gesetz sind außerdem sämtliche andere Länder, die Deutschland umgeben, als sichere Drittstaaten definiert, beispielsweise Polen, Tschechien.
Und als sichere Herkunftsländer gelten?
Ghana, Senegal, eigentlich einige osteuropäische Länder wie Rumänien, Bulgarien, Tschechien, die Slowakische Republik, Ungarn. Das sind die wichtigsten, die auf dieser Liste sind. Es gab auch noch Gambia auf der Liste, das ist aber per Verordnung wieder runtergenommen worden, nachdem es da einen Putsch gegeben hat.
Mithilfe dieser Drittstaatenregelung und mit der Erfindung der sicheren Herkunftsländer wurde das Grundrecht auf Asyl so sehr zusammengestutzt, dass es einem Flüchtling praktisch unmöglich ist, in der BRD Asyl zu beantragen, wie damals bereits ein bayerischer CSU-Politiker frohlockte. Doch die Abschottung der Grenzen durch sogenannte sichere Drittstaaten war den Parteien noch nicht genug. Und so wurde die Flughafenregelung ins Leben gerufen. Dazu nochmal Angelika vom Freundeskreis Asyl.
Es gibt noch ein Superschnellverfahren für Flüchtlinge, die mit dem Flugzeug direkt einreisen. Man könnte ja meinen, wenn eben auf dem Landweg sämtliche lauter sichere Drittstaaten Deutschland umgeben, dann kommt man halt mit dem Flugzeug. Da ist es aber ganz schwierig für Flüchtlinge überhaupt nach Deutschland reinzukommen, denn sie müssen ein Schnellverfahren direkt am Frankfurter Flughafen durchmachen. Sie werden da in exterritorialem Gebiet untergebracht und dürfen Deutschland erst betreten, wenn sie die Erlaubnis bekommen durch Anerkennung. Und das betrifft sämtliche Flüchtlinge, die aus sicheren Herkunftsländern kommen, sogenannten sicheren Herkunftsländern, und Flüchtlinge, die nicht mit gültigen Papieren einreisen.
Mit dieser Regelung wird ignoriert, dass es Flüchtlingen oft erst mit falschen Papieren gelingt, aus ihren Verfolgerländern zu fliehen. Doch im Mai 1993 wurden dann unter Protest von 10.000 Menschen mit der Zweidrittelmehrheit von CDU, CSU, FDP und großen Teilen der SPD im Bundestag der Asylkompromiss verabschiedet. Am 1. Juni desselben Jahres trat das neue Asylrecht in Kraft. Seitdem ging die Zahl der gestellten Asylanträge stark zurück, was nicht bedeutet, dass die Fluchtursachen weniger geworden wären. Auch das Elend der hier lebenden Flüchtlinge hat sich nicht verringert. Nein, es wurde sogar noch vergrößert, als im November 1993 das Asylbewerberleistungsgesetz in Kraft trat. Was es mit diesem Sonderunrecht für Asylbewerberinnen auf sich hat, schildert nochmal Angelika.
Es bedeutet, dass sie einen um ca. 20% reduzierten Sozialhilfesatz nur bekommen. Sie sind komplett aus der Sozialhilfe ausgegrenzt. Sie haben einen eigenen Leistungsbereich. Das heißt, man nimmt an, dass Flüchtlinge hier weniger zum Leben brauchen als Deutsche. Und was sie da noch bekommen, soll ihnen möglichst in Form von Waren gegeben werden oder Wertgutscheinen. Sie erhalten nur noch ein Taschengeld von 80 Mark im Monat. Allein jetzt für die psychische Auswirkung, also kann man sich eigentlich vorstellen, wie das ist, wenn man nicht mal mehr selber sich um die persönlichen Bedürfnisse kümmern kann und alles vorgesetzt bekommt. Man kann sich auch vorstellen, dass man da natürlich nicht auf individuelle Bedürfnisse eingehen kann oder kulturelle Verschiedenheiten in Essgewohnheiten etc. Und was aber meiner Meinung nach gerade auch für das Verfahren und daher auch wieder in direktem Zusammenhang mit dem Grundrecht auf Asyl verheerend ist, das ist, dass man mit 80 Mark Taschengeld im Monat keinen Anwalt bezahlen kann. Das bedeutet, dass für ganz viele Flüchtlinge einfach eine richterliche Überprüfung der Bundesamtsentscheidung nicht mehr möglich ist. Das ist meiner Meinung nach eine Aushebelung von Artikel 19.4 Grundgesetz, der ja eine Rechtsweggarantie jedem und nicht nur jedem Deutschen, sondern jedem Menschen verspricht.
Doch zurück zum Asylrecht. Schon unmittelbar nach Inkrafttreten des beschnittenen Asylrechts legten mehrere Asylbewerberinnen Klage vom Bundesverfassungsgericht ein. Diesen Klagen wurde häufig stattgegeben. Zu einer Verhandlung zugelassen wurden die Klagen aber erst jetzt, 2 Jahre nach Inkrafttreten des neuen Asylartikels. Dabei wurden 5 Fälle abgelehnter Asylanträge herausgegriffen, die nun vergangene Woche 3 Tage lang Gutachterinnen, Flüchtlingsorganisationen, UNHCR und Richterinnen des Bundesverfassungsgerichtes beschäftigten. Bei der Anhörung, die von 2 auf 4 Tage verlängert wurde, geht es vor allem um die beschriebenen Drittstaatenregelungen und um die Flughafenregelung. Beide Regelungen wurden vom Schweizer Gutachter und Professor Herrn Kellin als völkerrechtswidrig kritisiert. So sind Deutschland und Finnland die einzigen Länder der EU, die Flüchtlinge ohne jegliche Prüfung ihres Falls in Drittländer zurückschieben. Kein anderes Land der EU, wie rückschrittig sein Asylrecht auch sein mag, schiebt Menschen in Drittländer zurück, ohne zu überprüfen, ob dem Flüchtling eventuell eine Kettenabschiebung ins Verfolgerland droht. Auch die Flughafenregelung erfüllt nicht die Ansprüche der Rechtsstaatlichkeit. So wird an Flüchtlingen ein Superschnellverfahren durchgeführt, für das nur 19 Tage veranschlagt sind. In diesen 19 Tagen wird ein Flüchtling verhört und er muss seine Fluchtgründe darlegen. Dann wird sein Antrag abgelehnt oder selten anerkannt. Wird der Asylantrag abgelehnt, hat der Flüchtling 3 Tage Zeit, Widerspruch einzulegen. Selbst bei Falschparkern ist diese Frist länger. Doch auch ein eingelegter Widerspruch schützt vor Abschiebung nicht. Im Amtsdeutsch lautet das so: In allen Fällen können aufenthaltsbeendende Maßnahmen unabhängig von einem hiergegen eingelegten Rechtsbehelf vollzogen werden. Was für Auswirkungen die Flughafenregelung und das Schnellverfahren auf die psychische und rechtliche Situation der Flüchtlinge hat, schildert Heiko Kaufmann, Sprecher der Flüchtlingshilfsorganisation Pro Asyl.
Denn gerade die Flughafenregelung mit ihrem Schnellverfahren zeigt ja, ein Eilverfahren ist auf Fehler angelegt, weil in der verlangten Eilgeschwindigkeit mit diesen unglaublich kurzen Fristen für alle Beteiligten und auch für die überforderten Beamten, aber vor allen Dingen für die völlig überforderten Flüchtlinge, nicht mit der notwendigen Sorgfalt und einer wirklich umfassenden Sachverhaltsaufklärung verantwortlich über Menschenleben entschieden werden kann. Das geht mit dieser Flughafenregelung nicht, die ja die Fristen derartig verkürzt, dass die Flüchtlinge, wie auch sich die Richter überzeugen konnten, schon oft gar nicht mal einen entsprechenden Anwalt in der Kürze der Zeit finden können. Dass zwar es eine Liste gibt über die Frankfurter Anwälte, aber dass, wenn sie die erreichen wollten, alle oder auch nur einen davon in der kurzen Zeit, die ihnen zur Verfügung steht, dann sind dort schon Tage weg. Dazu kommt, dass viele Flüchtlinge, die ankommen, das wurde auch sehr eindrucksvoll geschildert, ja völlig mit den Fluchttraumata, mit der Vergangenheit, aus der sie geflohen sind, mit Folter, Krieg, Verletzungen, Sorge um die Verwandten, um die Kinder, um die Eltern beschäftigt sind und in einem in dieser Atmosphäre, wo sie plötzlich umgeben sind mit wieder Uniformierten, mit denen sie in ihrem Land natürlich die allerschlechtesten Erfahrungen gemacht haben, treten erstmal Schock- und Abwehrerlebnisse ein. Und dazu kommt die völlige Übernächtigung und Überforderung. Die meisten brauchen Hilfe. Also der Ansatz ist völlig verkehrt. Menschen, die in Verzweiflung und Not zu uns kommen, müssen erstmal behutsam aufgenommen werden. Sie müssen erstmal Möglichkeit haben, sich zu fangen, sich zu fassen, bevor überhaupt daran gedacht werden kann, solche Verhöre und solche Verfahren ohne Rechtskenntnisse der Betroffenen so in aller Kälte und Eile über die Bühne zu ziehen.
Ähnlich sehen es auch andere angehörte Gutachterinnen und Expertinnen. Nochmal Heiko Kaufmann. Und,
sehr eindrucksvoll hat das vor allen Dingen geschildert die Angehörigen des Flughafensozialdienstes, die sich ja jetzt um die Flüchtlinge dort kümmern, wenn sie ankommen, und auch ein Psychologe von dem Berliner Anti-Folter-Zentrum, wo also Menschen behandelt werden, die Folter erlitten haben, die haben sehr eindrucksvoll darüber referiert. Und nun ist ja auch bekannt geworden, dass drei der Richter am letzten Wochenende kurzfristig nach Frankfurt gefahren sind, um sich selber ein Bild zu machen über die Zustände dort. Und wir haben es ja auch gerade in der Vergangenheit, jetzt in den letzten Monaten, im Fall der sieben Sudanesen erlebt, wie rigide der Bundesgrenzschutz sozusagen mit den Flüchtlingen verfährt. Und wenn dort nicht der Flughafensozialdienst wäre, würde niemand sozusagen über den BGS, über den Bundesgrenzschutz und über die deutschen Beamten dort noch einen Hauch von Kontrolle ausüben können.
Und diese Kontrolle des BGS scheint bitter nötig. Denn bei Abschiebungen am Frankfurter Flughafen kommen nicht selten Vollknebel und Beruhigungsspritzen gegen sich wehrende Abschiebekandidatinnen zum Einsatz. Deren Einsatz führte im vergangenen Jahr zum Tod eines Nigerianers, der nach Vollknebel und Beruhigungsspritze an Herzstillstand starb. Es bleibt abzuwarten, was der letzte Anhörungstag am 5. Dezember vom Bundesverfassungsgericht bringt. Ein Urteil über die Verfassungsmäßigkeit des neuen Asylrechts wird erst im Februar 96 erwartet. Angst davor, das Bundesverfassungsgericht könnte den Asylkompromiss kippen, haben viele ehemalige Kompromissler. So hieß Kanter vor einigen Wochen drohend verlauten, der innere Frieden in Deutschland sei noch nie so gefährdet gewesen wie damals. Mit damals meint er die Zeit vor der Abschaffung des Asylrechts. Und sagen möchte Kanter damit wohl, wenn der Abschattungsparagraf gelockert wird, fangen die Rechtsradikalen wieder mit Morden und Brandschatzen an. Dass die rechtsradikale Gewalt seit 1993 immer noch erschreckend hoch ist, entgeht Kanter. Die Meldungen wurden aber nur von den Titelseiten der Zeitungen in die Rubriken in Kürze berichtet verbannt. Rechte organisieren im Untergrund weiter, offiziell und weltweit, ihre faschistischen Informations- und Ausbildungsnetze. Ein gewisser Herr Eilmann, CDU-Abgeordneter und Vorsitzender des Bundestagsrechtsausschusses, erwägt im Falle eines Urteils des Bundesverfassungsgerichtes zugunsten der Flüchtlinge die völlige Abschaffung des Individualrechts auf Asyl. Tun wir alles dafür, dass er damit nicht durchkommt.
Soweit der Beitrag von Radio Querfunk vom Dezember letzten Jahres. Inzwischen schreiben wir bereits den 2. Mai und das Bundesverfassungsgericht hat immer noch kein Urteil gefällt. Doch mit diesem Urteil ist wohl in den nächsten Wochen zu rechnen. Dann werden wir natürlich auch hier wieder darüber berichten.